Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Berühmtwerden. Bekannt sein, auf der Straße erkannt werden, angehimmelt werden von den Jüngeren, geachtet und respektiert von den Älteren. In Zeiten der Digitalisierung scheint das besonders einfach zu sein. Und noch einfacher scheint es zu sein, wenn man einen ganz individuellen und persönlichen Weg gefunden hat, das Internet und die sozialen Medien für dieses Ziel zu nutzen. Wie immer im Leben aber gelingt das den wenigsten. Die meisten geben auf diesem Weg auf. Entweder gelingt es ganz schnell als Superstar oder man versandet als digitaler C-Promi im digitalen Wüsten-Nirvana. Daher spreche ich in diesem Podcast als 54-Jähriger mit einem 24-jährigen digitalen Superstar. Und dabei erlebe ich als fachlicher Social-Media-Profi, dass es gut ist, sich wieder den einfachsten Prinzipien der Aufmerksamkeitssteuerung bewusst zu werden. Wenn das nicht ein Grund zum Teilen ist.
Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer. Für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
Mein Gesprächspartner heute heißt Jonas Moll und lebt in einer Doppelrolle. Er ist einerseits einer der angesagtesten Influencer auf Instagram und TikTok. Vor wenigen Stunden sogar knackte er die berühmte 100k-Grenze bei TikTok und zählt seitdem mehr als 100.000 Fans und Follower auf diesem Social-Media-Account. Er betreut insgesamt eine Community von über 200.000 Menschen in sozialen Netzwerken. Andererseits ist er Co-Founder der Unternehmensberatung Social Attention und berät Unternehmen wie Volkswagen oder Get Your Guide über den Einsatz von sozialen Medien. Während ich vor 8 Jahren das Standardbuch zu Social Media Marketing veröffentlichte, war Jonas gerade im Ausland, in Hongkong. Das veränderte sein Leben. Er interessierte sich für Instagram und Snapchat und begann, sich auszuprobieren. Er hielt für Freunde und Familie fotografisch fest, was er auf seinen Reisen durch pulsierende Großstädte und abgelegene Buchten erlebte. Aus Family und Friends wurden tausende Follower in kurzer Zeit und aus asiatischen Abenteuern entspringt nun auch noch eine Agentur. Denn Marken suchen nicht nur seine Reichweite als Influencer, sondern mittlerweile auch seinen Rat. Die Themenschwerpunkte sind Social Recruiting, Markenbekanntheit von Firmen steigern oder mit Hilfe von Influencern und starkem Content neue Kunden zu gewinnen. Ach ja, studiert hat er auch noch. Begrüßen Sie mit mir eine der bekanntesten Social-Media-Raketen der letzten 2 Jahre, Jonas Moll. Okay, Jonas, du wurdest mir empfohlen von meinen Studierenden. Beziehungsweise von einer, konkret von einer Studierenden, denen du gerade in einem Influencer-Projekt arbeitest. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was du so treibst und was du so bist und was du so für ein Typ bist. Und dachte, Mensch, also eigentlich sollten wir uns mal unterhalten, weil es gibt jetzt schon in meinem Channel 2 Podcast-Themen mit, vorangeschrittenen Erwachsenen, will ich das mal so sagen. Du bist ein bisschen jünger, so Mitte 20. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, einfach mal so diesen Perspektivwechsel zu nehmen. Also quasi 50-Jähriger unterhält sich mit 25-Jährigen. So. Und dass du unserem und meinem Publikum so ein paar Insights bringst, was denn eigentlich so die Arbeit eines Influencers eigentlich tatsächlich ist, ja. Und du hast vor allem eine ganz spannende Story. Du bist nicht nur irgendwie so ein Schmink-Influencer oder ein Body-Influencer, der permanent sein Bizeps in die Kamera hält, sondern da ist auch noch viel, viel, viel mehr dahinter. Und deswegen finde ich deine Geschichte so spannend und glaube, dass du ein super guter Ansprechpartner bist. Vielleicht magst du mal so ganz kurz ein paar Minuten skizzieren, wieso dein Weg vom 15-jährigen Tennisspieler hin zum Influencer war.
Gerne, gerne. Also ich fange mal etwas später an. Also ich habe mein Abitur mit 1,9 bestanden und bin dann an die Hochschule Düsseldorf gegangen und habe BWL studiert, klassisch. BWL studiert und dann im fünften Semester ein Auslandssemester in Hongkong gemacht. Und dieses Auslandssemester war eigentlich dazu da, ich hatte nämlich die Studienschwerpunkte Finance und Marketing, wollte aber eher Richtung Finance gehen und deswegen habe ich mir auch Hongkong ausgesucht, weil Hongkong ist ein super Platz, um Finance zu studieren. Man kennt es sicherlich. Und in diesem Auslandssemester war ich auch viel reisen und dann habe ich einen Franzosen kennengelernt, der dann zu mir sagte, hör mal Jonas, nach unserem Semester werde ich eine Asienreise machen, 4 Monate. 4 Monate Singapur, Thailand, Philippinen, Japan und alles, was dazugehört, Bali. Und dann habe ich kurz überlegt, weil eigentlich hatte ich schon meinen Rückflug für Weihnachten in Deutschland gebucht. Habe überlegt, dachte, ja, eigentlich habe ich ja Zeit, ich habe jetzt keinen Praktikumsplatz. Ich habe ja noch 3 Monate Semesterferien. Weißt du was? Ich komme einfach mit. Habe den Flug gecancelt. Und dann haben wir die Reise geplant. Es sind auch noch nur noch 3 Leute dazugekommen teilweise und immer wieder kamen Leute auf unsere Reise, hat von unserem Studiengang, haben sich das auch noch überlegt, irgendwie für ein paar Länder dabei zu sein. Und so hatten wir immer eine große Reisetruppe und sind wirklich 4 Monate lang gereist. Und dieser Franzose, der hat sehr gerne Fotos und Videos gemacht. Und auf unseren Reisen haben wir dann spektakuläre Aufnahmen von Orten, von abgelegenen Orten gemacht, die noch nicht viele besichtigt haben. Wir haben Videos gedreht, die uns zeigen bei unseren Abenteuern. Und das haben wir auf Social Media hochgeladen. Und auf einmal hat es anscheinend sehr, sehr viele Leute interessiert. Und viele guckten sich meine Snapchat-Stories an. Damals war Snapchat noch im Trend. Ich hatte dann teilweise 20.000 Aufrufe auf eine Story. Und das Interesse stieg immer weiter. Und ich dachte, wow, was passiert hier gerade? Und das führte dazu, dass ich mir eine gewisse Reichweite aufgebaut habe auf Snapchat und Instagram. Und dann war ich wieder in Deutschland und und meine Verwandten und Freunde sind auf mich zugekommen und meinten, Jonas, was hast du denn da erlebt? Wir haben ja alles verfolgt. Warum hast du denn auf einmal so viele Follower? Du warst ja richtig spannend. Erzähl mal die ganzen Geschichten. Und dann sind auch teilweise Unternehmen direkt auf mich zugekommen. Befreundete Unternehmen war das. Der erste Kunde war eine lokale Metzgerei von einem meiner besten Freunde, also der Vater. Und der hat dann mich gefragt, hey Jonas, du hast da jetzt so viel Follower aufgebaut. Kannst du das nicht mal für uns machen? Und dann sagte ich erst, nee, eigentlich nicht. Das ist eine ganz andere Zielgruppe. Und dann sagt er, doch, komm, versuch einfach mal. So, und dann habe ich wirklich den Instagram-Account von einer lokalen Metzgerei gemanagt. Das war mein erster Kunde. Und das war relativ erfolgreich. Und so ist dann auch eine Social-Media-Agentur entstanden. Immer mehr Kunden sind dazugekommen. Selber habe ich ist meine Reichweite stark gestiegen auf Social Media. Und das ist so die Geschichte erstmal, wie es dazu gekommen ist. Ich bin quasi da reingefallen, unfreiwillig. Ich wollte eigentlich meinen ganz normalen Bachelor machen, habe ich auch abgeschlossen und dann Master in Kopenhagen machen und dann eventuell irgendwo als Investmentbanker arbeiten. So war noch der Plan vor 4 Jahren. Aber vor 3 Jahren, wirklich vor 3 Jahren war das noch. aber das ist ganz anders verlaufen. Ja, und heute ist der Standpunkt so, dass ich meinen damaligen Geschäftspartner vor einem Jahr kennengelernt habe, relativ bekannter Podcaster, und ich habe ihm geholfen, seinen Podcast bekannt zu machen, und das war auch relativ erfolgreich, und dann kamen erste Brands auf uns zu, also er hat als Unternehmensberater gearbeitet, und dann haben wir unsere ersten Projekte mit Firmen gehabt, wo wir wirklich beratend tätig waren, unter anderem für Volkswagen und Get Your Guide, wenn man das sagen kann. Mhm. Und ja, so ist die Firma entstanden, Social Attention, für die wir jetzt beide arbeiten. Und heute bin ich Co-Founder der Social Attention GmbH und auch als Influencer tätig mit über 200.000 Followern auf Social Media, netzwerkübergreifend.
Ja, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, ne? Damit kann man schon was machen, ne? Also super interessant, dass du hast also nicht das strategische Ziel aus Hongkong verfolgt, wenn ich wieder zu Hause bin, bin ich berühmt oder populär, sondern du hast einfach das gemacht, worauf du Bock hattest und coole Fotos gemacht und ja, sicherlich auch irgendwie schon mit einem Blick darauf, was ist auch wirklich cool, ja. Kann ich mir vorstellen. Und einfach gepostet und losgelegt, ja. Und fandest dann deine Zielgruppe. Hast du für Erfahrungen gemacht? Was macht denn so eine erfolgreiche Community aus, dass du also in einer relativ kürzester Zeit, gehen wir mal von 6 bis 12 Monaten aus, so eine Reichweite gewinnen kannst? Was sind da so die Erfolgsfaktoren in der neuen digitalen Welt der jungen Leute?
Es kommt immer auf die Plattform drauf an, tatsächlich. Wenn man im Moment eine relativ große Community sich aufbauen möchte, in kurzer Zeit ist tatsächlich TikTok das Netzwerk, wo es am einfachsten ist. Natürlich gibt es auch allgemeine Sachen, wie zum Beispiel, es ist wichtig, sich selber zu kennen, wissen, was man erreichen möchte, generell auch erstmal zu gucken, okay, was hat man für Ressourcen, wie viel Zeit kann man da reinstecken und sich dann zu überlegen, okay, was ist eigentlich meine Marke, was macht meine Marke eigentlich aus, wie sind unsere Werte, was ist die Positionierung, und sich dann zu überlegen, okay, jetzt kenne ich mich und meine Marke, was ist denn meine Zielgruppe, und so hat man schon mal, und was sind die Interessen meiner Zielgruppe, und so hat man schon mal einen relativ guten Überblick über sich selber, seine Marke und seine Zielgruppe, und kann dann wirklich Content entwickeln, Content Brainstorming machen. Was interessiert meine Zielgruppe? Worüber freut sich meine Zielgruppe? Eventuell auch, wovor hat meine Zielgruppe Angst? Und so entstehen Content-Ideen, und viele Unternehmen oder viele Persönlichkeiten machen halt den Fehler, indem sie einfach reine Selbstbeweihräucherung betreiben, sozusagen. Und also das zum Beispiel, sie sagen, ich bin so toll, weil so und so. Wir sind so toll, wir haben 100 Mitarbeiter, wir können das und das und das. Und wir haben einen neuen Mitarbeiter gewonnen. Oder also ganz viel Selbstbeweihräucherung. Und das kommt einfach, ja, so entsteht keine Community, das ist kein Social Media. Und die Herausforderung ist halt, indem man wirklich sich überlegt, wie können wir Content entwickeln, der eine breite Masse interessiert, der in gewisser Weise auch unterhaltsam ist und mit denen sich andere Leute identifizieren oder der einen Mehrwert verspricht. Wenn ich jetzt im B2B-Bereich bin, dann muss ich halt wirklich Mehrwerte liefern, wo Leute was lernen können, wo Leute was mitnehmen können. Und so entsteht dann wirklich eine Community, die sehr gerne sich den Content anschaut.
Ja, das hört sich aber auch danach an, dass das alles irgendwie auch kostenfrei passieren muss, ne? Also als Content-Lieferant. Mhm. Wenn man sich ja erfolgreiche Influencer oder jene, die im Social-Media-Marketing sehr rege und lange dabei sind, anschaut, dann sieht man, boah, die liefern auf Jahre hinweg kostenfreien Content, der eigentlich Geld kosten müsste. Ja? Also wenn ich jetzt einen Online-Kurs mache beispielsweise und packe da 20 Videos raus, da bist du einen Monat mit beschäftigt.
Ja.
Da kannst du nicht sagen, okay, alles umsonst, für lau. Ja? Also wie geht man mit diesem Dilemma um? Was würdest du da empfehlen?
Also ich sehe das so als Geben und Nehmen. Mhm. In erster Linie sollte man schon... Ich finde, das ist eine gute Frage, weil ich versetze mich jetzt mal einfach in die Lage der Konsumenten. Also ich würde jetzt, glaube ich, nichts kaufen von jemandem, dem ich nicht vertraue und von dem ich noch nichts weiß, ob er vielleicht gute Inhalte liefert, nur wenn ich das Äußere sehe oder die Titel sehe. Ich muss schon eine gewisse Vertrauenswürdigkeit aufbauen. Ich muss wissen, okay, was macht der? Wieso soll ich jetzt mir seinen Kurs kaufen? Und ich glaube, da muss man einfach in Vorleistung gehen. Da muss man einfach in Vorleistung gehen und geben. Ups. Und geben und kann dann mit, ja, dann, wenn es weit ist, wenn es noch mehr ins Detail gehen soll, wirklich mit Angeboten und Kursen in dem Fall kommen, die das Wissen noch intensivieren. Ja. Aber das Vertrauen ist dann geschaffen, indem man halt im Vorfeld wirklich Content erstellt, der einen Mehrwert verspricht und wo die Leute denken, okay, der weiß, wovon er redet.
Mhm. Wie kriegt man das als Content-Lieferant hin? Also wann weiß man das, frage ich jetzt so allgemein. Oder gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, der dir ein Signal gibt, jetzt könntest du switchen oder beziehungsweise von kostenlos langsam in Paid-Content gehen?
Also man merkt das schon, wenn die Community stetig aktiv ist, wenn die Community nachfragt. Bei mir ist es teilweise so oder auch bei Kunden ist es teilweise so, dass die Community teilweise Fragen liefert und Content liefert, der zu Paid Content führt. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Also als Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal einen Zahnarzt. Und der Zahnarzt postet Content über, wie kriege ich weißere Zähne, was gibt's da noch alles? Wie oft muss ich die Zähne putzen? Wann benutze ich Zahnseide? Und die Community, die er damit aufbaut, kommt dann nach einer gewissen Zeit auf ihn zu und sagt, hey, kannst du nicht mal erklären, wie das alles funktioniert? Ich will auch Zahnarzt werden. Wie komme ich da hin? Was muss ich lernen? Was ist da mein Werdegang? Also jetzt Zahnarzt ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber das geht in die gleiche Richtung. Und ich zum Beispiel merke sehr stark an der Community, ich werde jetzt auch meine erste Kleidung rausbringen. Wir werden Sportklamotten jetzt bald rausbringen. Und ich merke, zum Beispiel, wenn ich livestreame und es gucken 5000 Leute zu. Mhm. Und wenn 200 Leute davon fragen, was hast du denn da an? Ich möchte das auch haben. Oder ganz viel Interesse an dem zeigen, was ich trage oder, Dann weiß ich, okay, es ist Zeit, ein Produkt rauszubringen.
Thank you.
Aber bei 5000 Leute beim Livestream zu kriegen, ist ja schon mal eine Nummer, ne? Und
ja, das dauert, ja.
Das dauert ein bisschen, ne? Ja. Und wenn dann 200 Leute danach auch noch Fragen stellen, das dauert schon eine Weile, ne? Du sagtest, so TikTok ist der Kanal, mit dem man sowas am schnellsten erreichen kann, beziehungsweise mit dem man schnell Reichweite erzielen kann. Dann haben wir ja auch im Vorgespräch festgestellt, okay, TikTok, da sind schon sehr viele Kids dabei, 10 aufwärts vom Lebensalter her, ne? Aber nichtsdestotrotz bist du davon überzeugt, dass das der Kanal der Zukunft ist. Warum?
Also ich würde es nicht als der Kanal der Zukunft nennen, sondern auf jeden Fall ein Kanal der Zukunft, weil TikTok zeigt halt folgende Sachen. So, auf TikTok sehen wir rein Videos, also es gibt nur Videos, keine Fotos. Mhm. Das Zusammenspiel aus Musik und Bewegtbild erzeugt noch mehr, also die Aufmerksamkeit wird noch mehr erregt dadurch. Content ist sehr, sehr kurz geworden. Man kann maximal 60 Sekunden Videos hochladen, aber 60 Sekunden guckt sich heute auch fast keiner mehr an. Bei jüngeren Leuten wirklich ist es der Fall, außer man will sich wirklich im Detail informieren, dann geht man auf Plattformen wie YouTube. Aber und diese Mischung aus Musik, viel Bewegung und kurz ist was wir in Zukunft noch mehr sehen werden, weil die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, gerade bei jüngeren Leuten. Also durchschnittlich ist die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media auf einen Beitrag bei 1,7 Sekunden. Bei jüngeren Leuten wissenschaftlich sogar noch geringer. Und das führt dazu, dass sich natürlich auch das Verhalten und der Content auf Social Media ändert. Und deswegen ist TikTok auf einem sehr guten Weg, noch mehr Reichweite als sowieso jetzt schon zu erzielen und noch mehr Downloads, weil sie genau diese Faktoren erfüllen. Kurz, viel, viel Krawall und hochkant, ja.
Viel Krawall und hochkant. Ja, spannend.
Genau, Vertical Video, auch was immer mehr kommt jetzt.
Klar,
weil das alles, was wir aus dem Smartphone aufnehmen können.
Exakt. Ja, genau, und auf dem Smartphone auch konsumiert werden kann, ne?
Genau, ja.
Ja, das ist ja auch die Zukunft, ganz klar. Aha, okay. Ja, ist ja interessant. Und
ich habe noch was zu ergänzen.
Ja, bitte.
Für TikTok ist aktuell in einem Stadium, es ist noch eine relativ junge Plattform. Und du sagtest eben, dass die Zielgruppe noch relativ jung ist. Das ändert sich jetzt aber aus folgenden Gründen. Wenn eine Plattform sich entwickelt, dann kann man sich das so vorstellen, dass man, es gibt ein, also als Beispiel, es gibt einen großen Kuchen, ne? Mhm. Und der große Kuchen ist auf verschiedene Creator aufgeteilt, die Reichweite der Creator bestimmen. Und dann gibt es User. User entwickeln sich aber viel schneller als Creator, weil wenn eine Plattform im Trend ist, dann steigen die Userzahlen sehr, sehr stark an. Creator aber weniger stärker. Und auf TikTok war es der Fall, dass es relativ jung ist. Also, dass die Plattform noch relativ jung ist und deswegen gibt es im Moment sehr, sehr viel Reichweite her. Je mehr Creator doch auf die Plattform gehen, desto weniger vom Kuchen bleibt übrig für die Creator, weil sich die User natürlich auf die Creator aufteilen. Und deswegen werden auch die First Mover von Social Media Plattformen oft belohnt, weil das genau das gleiche Muster ist. Mittlerweile merke ich selber, dass immer mehr ältere Leute auf die Plattform kommen, also die Plattform ältert sozusagen in der Zielgruppe. Damals haben wir auch gesagt, Instagram ist nur für die Teens. Heute ist fast jedes B2C-Unternehmen hat einen Instagram-Kanal. Und TikTok ist halt ja 3 Jahre zurück sozusagen. Und was Ähnliches werden wir wahrscheinlich auch mit TikTok erleben.
Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang auch zu meinem nächsten Interesse, nämlich wenn wir uns Instagram und die Entwicklung anschauen und jetzt die junge Entwicklung von TikTok, dann sehen wir, diese Kanäle funktionieren anders. Ja? Die funktionieren ausschließlich über Bilder bei Insta, beziehungsweise über Video bei TikTok. Und das ist ja nun für jemanden, der nicht mit Video oder Bild dauerhaft groß geworden ist, ich beziehe mich damit ein, schwierig nachzuvollziehen, wie man denn da auf 1.000 Follower beispielsweise kommen soll oder auf 20 oder auf 50.000 Follower. Kannst du vielleicht so aus deiner Erfahrung, sowohl als Creator und Influencer als auch als Agenturmensch, sagen, nach welchem Muster das denn funktioniert? Also muss jetzt der 30-jährige oder 40-jährige Geschäftsführer den ganzen Tag mit seinem Hochkant-Video durch die Gegend laufen, also mit seinem Video Hochkant durch die Gegend laufen und Videos drehen in 60-Minuten-Intervallen und die dann posten wie doof? Was sind denn da so Muster, die du erkannt hast?
Also bei mir war es ja so, dass ich viel durch Ausprobieren gelernt habe. Ja, ich habe quasi die Fehler für andere gemacht auf Social Media. Der beste Tipp, den ich jetzt habe, wenn man halt noch gar keine Erfahrung hat, ist wirklich ausprobieren, anderen großen Creatoren zu folgen. So habe ich das gemacht und habe mir halt angeguckt, okay, was funktioniert besonders gut? Was funktioniert nicht? Was sind Best-Practice-Beispiele? Was sind Worst-Practice-Beispiele? Wie kann ich das für mein Thema, das ich habe, auch etablieren? Und wie kann ich meine eigenen Formate umsetzen? Also, aber würdest du jetzt gern so die Top-Tipps wissen, wie man Reichweite gewinnt, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, also da muss man auch tatsächlich muss man auf der Plattform unterscheiden, weil jede Plattform ist immer was anderes. Auf TikTok da sollte man sich wirklich, ja, auch im Klaren sein, was man selber als Marke ist, wen man erreichen möchte und sich dann genau überlegen, okay, was könnte die breite Masse bei meinem Thema interessieren? Wie kann ich innerhalb der ersten anderthalb Sekunden für Aufmerksamkeit sorgen? Man muss wirklich, wirklich schnell für Aufmerksamkeit sorgen. Schnelle Cuts, schnelle Schnitte, Bilder einblenden. Deutlich sprechen, eine gute Soundqualität haben. Das sind die Tipps für TikTok. Dabei sind Trends aufgreifen. TikTok ist eine Plattform, die aus sehr viel Trend-Content besteht. Da muss man wachsam sein und gucken, wie kann ich den Trend jetzt für mein Unternehmen, für meine Marke so ummünzen, dass ich auch viele Leute erreichen kann und für mein Thema dastehen. Und auf Instagram und YouTube ist es dann wieder was anderes. Auf Instagram ist wirklich, dann dort muss man wirklich stark interagieren mit der potenziellen Zielgruppe. Wirklich, auf Instagram läuft viel über Hashtags. Man muss sich angucken, okay, welche User benutzen meine Hashtags? Welche User, was ist meine Zielgruppe, wie finde ich die, über welche Hashtags? Und dann muss man wirklich aktiv interagieren mit denen, kommentieren, Bilder liken, so die Aufmerksamkeit auf den Kanal bringen und einfach aktiv sein tatsächlich. Ja. Social Media ist halt leider nichts, wo man jetzt irgendwie ein Bild postet oder ein Video und dann ist man auf einmal berühmt. Man muss einfach kontinuierlich wirklich und kontinuierlich regelmäßig guten Content posten. Und dann wird man dafür belohnt. Ja.
Okay.
Aber ich finde, man kann das halt nicht, man kann das nicht allgemein sagen. Also es kommt schon auf die Plattform drauf an, was derjenige möchte, wohin es gehen soll.
Okay. Jetzt sind natürlich viele Hörerinnen und Hörer nun gerade da nicht besonders aktiv. Viele Ausnahmen gibt es natürlich ohne Frage, aber die meisten sind doch in den Business-Netzwerken unterwegs, ja, so im B2B-Bereich, Xing, LinkedIn und ähnliche. Da sagst du, okay, man muss von Kanal zu Kanal gucken. Was würdest du für die B2B-Kanäle beispielsweise empfehlen? Also da ist es ja schon noch ein bisschen was anderes, wenn du dann mit Geschäftsführern, Führungskräften, Freiberuflern, Beratern zu tun hast, oder?
Genau. Also wenn man aus diesem Segment, also wenn man aus dem B2B-Bereich kommt, dann sind die Kanäle LinkedIn, Xing würde ich jetzt gar nicht mal sagen, weil Xing sehr, sehr wenig organische Reichweite hergibt aktuell. Wir arbeiten überhaupt nicht mehr mit Xing, weil auf Xing fast die Beiträge, also bei uns war es zumindest so, dass unsere Beiträge gar nicht geklickt wurden und auf LinkedIn teilweise hundertfach so viel. Weil LinkedIn hat eins sehr, sehr gut gemacht in den letzten paar Jahren und die haben feedbasiert ihr Netzwerk aufgebaut. Also das ist wie bei Instagram und anderen Social Media Plattformen, läuft LinkedIn ab wie ein Feed. Man bekommt, wenn man auf das Haus klickt, auf den Home-Button, bekommt man halt den Content angezeigt von Leuten, mit denen man vernetzt ist. Und das halt feedbasiert. Gute Beiträge sind manchmal oben und neue Beiträge auch. Ja. Und B2B-Unternehmen würde ich dazu raten, wirklich sich auch hier Gedanken zu machen, okay, was ist das Thema, für das ich stehe? Für welches Thema möchte ich bekannt sein? Zu brainstormen und dann wirklich kontinuierlich Beiträge hochzuladen. Ein No-Go auf LinkedIn ist einfach Beiträge zu verlinken. Das machen sehr viele, was ich sehe. Also viele verlinken einfach irgendwelche Artikel auf LinkedIn. Und das ist kein Native Content. Native Content ist wirklich selbst erstellter Content für die Plattform selber. Wenn du Reichweite von LinkedIn zu einer anderen Webseite bringst, dann ist ja die Aufmerksamkeit auf LinkedIn weg, sondern auf der anderen. Und das wird von LinkedIn sehr, sehr negativ wahrgenommen. Und deswegen funktionieren diese Beiträge nicht.
Okay, interessant.
Ein No-Go ist auf LinkedIn wirklich Beiträge zu verlinken zu anderen Webseiten. Weil das sehe ich ganz häufig, gerade bei etwas älteren Leuten, die dann noch, die sich auch noch relativ viele Artikel durchlesen im Internet und dann einfach Artikel verlinken auf LinkedIn. Und das funktioniert halt nicht so gut.
Okay. Und dieser Native Content, das ist ja ein ganz, ganz hochspannendes Thema. Was versteht man unter Native Content? Also, das ist also nicht Content, der nach extern verweist. Okay, das haben wir jetzt schon gelernt, genau. Sondern?
Der ist extra erstellt für LinkedIn selber.
Das heißt also, wenn ich ein Video habe, lade ich das nicht bei YouTube hoch und verlinke dann auf YouTube.
Richtig, ne? Ganz genau.
Ich lade das direkt dann auf LinkedIn hoch. Okay.
Genau. Oder Artikel, die selber in LinkedIn geschrieben wurden. Ja, es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, wie du wahrscheinlich merkst. Also wirklich sich hinzusetzen und einfach kontinuierlich guten Content sich zu überlegen, für welches Thema möchte ich stehen, wie möchte ich als Personal Brand wahrgenommen werden und dann einfach zu posten, zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Natürlich Native Content, wie gesagt. Und dann sieht man den Effekt.
Naja, klar. Das braucht natürlich Ressourcen. Ne? Das hast du schon selber gesagt. Ja. Bei deinen Erfolgsfaktoren muss man gucken, okay, wie viel Zeit kann man dafür investieren? Und sag mal, wie viel Zeit du denn investierst für deine Kanäle am Tag?
Viel. Also dadurch, dass TikTok gerade aktuell sehr, sehr viel organische Reichweite hergibt, gehe ich sehr, sehr stark auf TikTok. Ich poste täglich auf meinen beiden Accounts mindestens 5 Videos. Das beansprucht bestimmt 4 Stunden, würde ich sagen. 4-5 Stunden. Also würde ich schätzen, insgesamt 5 Stunden täglich.
Ja. Naja, genau. Und du musst diese Videos produzieren und so weiter und die Ideen generieren. Ne? Das ist ja auch so eine Nummer. Genau. Wie kommst du denn auf die vielen Ideen? Also wenn du 5 am Tag machst, das sind dann 35 in der Woche, über 140 im Monat, die denn quick sein sollen, super schnelle Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Ich meine, da musst du ja eine Kreativmaschine sein, oder?
Nee. Also ich produziere vor. Ich skripte meine Videos vor. Das heißt, ich nehme mir montagmorgens Zeit, 3 Stunden, und überlege mir, okay, wie kann ich diese Woche mit Videos füllen? Und dann wird geskriptet. Und dann am Dienstag drehe ich meistens ab und kann dann so halt für die Woche mein Content hochladen. Denn es kostet dennoch Zeit, wie ich ja gerade gesagt habe, weil die Community halt immer Content-Ideen liefert und Trendthemen müssen meistens sogar innerhalb von einem Tag abgearbeitet werden, wenn ein neuer Trend entsteht. Weil wenn du den Trend erst in der Woche hochlädst, dann ist der Trend wieder vorbei. Und deswegen ist auch sehr, sehr viel am Tag selber. Aber um die Frage zu beantworten, ich arbeite vor und ich höre auf meine Community, die mir die Ideen auch liefert. Und fürs Vorarbeiten gucke ich mir natürlich selber andere Creator an, was andere Creator machen, wie ich das für mich umsetzen könnte. Und ich gucke im Internet teilweise nach Themen. Ja.
Genau, da gibt es ja verschiedene auch Tools, die kostenfrei sind, ne? Google Trends beispielsweise. Social Mentioned und so weiter und so fort. Also da gibt es da sehr viele Tools, die man da nutzen kann, ne, um so Trends zu identifizieren. Und für diejenigen, die es ja ganz einfach machen wollen, jetzt nicht einfach ein paar Google-Suchbegriffe und lassen sich darüber informieren, was sind so die neuesten Begriffe sind. Ne? Also so mache ich beispielsweise für die Business-Themen. Okay, apropos Business-Themen. Was so in den letzten Monaten, vielleicht 2 Jahren stark gewachsen ist, das ist so dieser Begriff Personal Brand, also die persönliche Marke. Du hast das auch schon immer wieder erwähnt und und irgendwie habe ich so den Eindruck, und dann nehme ich mich gar nicht so weit vor, dass so jeder will eine persönliche Marke werden. Ne? Jetzt kennen wir natürlich den Markenbegriff, kennst du aus der BWL, aus deinem Studium, natürlich für meistens große Unternehmen, Konzerne, B2C-Unternehmen, à la Beiersdorf mit Marken wie Nivea oder ähnliches. Ne? Und auf einmal soll jetzt jede Person so eine Marke werden. Wie siehst du das? Ist das so? Wenn das so ist, was ist denn so ein Personal Brand dann eigentlich tatsächlich im Internet?
Für mich ist halt jemand eine Personal Brand, der für ein bestimmtes Thema sehr bekannt ist.
Ja.
Das Thema kann Immobilien sein, das Thema kann Schönheitschirurgie sein, das Thema kann Social Media sein. Wenn du nach einem Thema suchst auf LinkedIn oder auf Business-Netzwerken und da kommt eine Person und du findest eine Person, dann finde ich das schon, dass es das eine Personal Brand ist. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger werden. Auch für, ich höre auch immer das unter, ich höre auch immer aus Gesprächen. Letztens habe ich mich unterhalten mit der Personalchefin von Douglas. Und sie meinte, jedes Unternehmen braucht einen Kopf, der vorne steht. Also jedes Unternehmen braucht ein Gesicht. Genau das hat sie gesagt. Jedes Unternehmen braucht ein Gesicht. Und ich sehe immer mehr, dass Geschäftsführer sich nun auf LinkedIn und B2B-Plattformen positionieren möchten und halt für ihre Firma dastehen möchten. Ja.
Ja. Klar, das ist natürlich bei den inhabergeführten Unternehmen schon natürlich, würde ich sagen, selbstverständlich. Also wenn ein Unternehmen vor 30 Jahren gegründet hat, der nutzt heute digitale Medien, soziale Netzwerke insbesondere, um ein Gesicht als Marke zu zeigen. Ne? Gutes Beispiel ist der Herr Hip, ne? Der für die Marke Hip Baby Nahrung steht. Der hat das schon sehr, 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 sehr früh erkannt. Oder bei der Marke DM ist es auch so, mit dem Götz Werner beispielsweise, da steht der Werner auch für eine bestimmte Thematik. Aber irgendwie so, ich habe so den Eindruck, das ist irgendwie so passiert bei diesen beiden Beispielen, ja, die jetzt sehr prominent sind. Und jetzt möchte man aber vom Zufall weg und das systematisch strukturiert erarbeiten. Was ist denn da so der Weg? Ich frage mich wirklich so, was ist so der Weg dahin? Ne? Du hast schon gesagt, ja, ein Thema setzen, Native Content produzieren, Interaktion mit Community. Gut, das sind ganz wichtige Tipps, die ohne die das dann nicht geht. Aber jetzt haben wir viele Menschen, die malochen wie die Tiere für ihr Unternehmen, vielleicht sogar für eine Idee, im besten Fall für ihre persönliche Idee. Jetzt sagen die irgendwie, Mensch, ich mache so viel, aber irgendwie kennt mich keiner. Frustrierend, ne? In dieser doch medialen Welt. Was sind denn so die ersten Schritte für den? Aus deiner Erfahrung, ja, weil du das ja selber erlebt hast und für andere ja auch vordenkst.
Es ist halt wirklich, teilweise ist es wirklich das Gleiche immer. Ne?
Trial and Error?
Für jemanden, der keine Zeit hat, wir haben natürlich auch Kunden, die haben extrem wenig Zeit, dann ist es teilweise so, dass sie Mitarbeiter dann für diesen Bereich einstellen. Ne? Klar, okay. Aber es braucht halt jemanden, der wirklich kontinuierlich guten Content hochlädt. Ja. Sag noch mal bitte die Frage.
Also, ja. Ich habe das so ein bisschen vermischt mit dem eigenen Statement, natürlich, klar. Also was sind so die Top-Hacks für jemanden, der jetzt zur persönlichen Marke werden will, aber, naja, vielleicht etwas älter ist und jetzt, sage ich mal, schon mit Affinität zum Digitalen, aber natürlich das Handwerkszeug nicht beherrscht?
Also es ist schon erstmal wichtig zu wissen, wie viel Zeit er überhaupt selber hat, Social Media zu investieren. Also meistens ist es so, dass man da wirklich mal eine Ressourcenanalyse macht. Okay, wie viel Zeit habe ich? Was für ein Equipment habe ich? Und wie kann ich das nutzen? Dann ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben kann, sich sehr stark zu informieren. Es gibt mittlerweile so viele tolle Quellen auf YouTube, das Internet, wo man sich informieren kann über Personal Branding, Content kreieren. Ich würde auf jeden Fall auch großen Creatoren folgen aus dem gleichen Bereich, um zu gucken, wie machen die das überhaupt? Wie kann ich das selber umsetzen? Und dann Try and Error, ja. Ist halt die Frage, ob du es selber umsetzen möchtest oder ob jemand das für dich machen soll. Mhm. Das ist die Frage.
Aber wenn das für jemand für mich oder für eine Person machen sollte, dann muss ich dem ja diese wichtigen Fragen beantworten, oder? Also,
genau.
Wofür stehe ich, welche Inhalte habe ich?
Ganz genau, ja.
Identifiziere ich die Inhalte etc. Also ohne Hausaufgaben geht es nicht, ne? Ich glaube, das können wir da schon feststellen. Nee. Ja. Ja, absolut. Was macht ihr also du hast gesagt, du bist ja mit deiner Agentur, mit deinem Partner, Geschäftspartner da so unterwegs. Was ist eure Leistung oder beziehungsweise, was vielleicht noch interessanter ist, wann oder mit welchem Leiden kommen denn die Menschen zu euch, oder die Unternehmen zu euch, denen ihr dann Unterstützung bieten könnt?
Wir fangen eigentlich dann zu arbeiten, wann der Imagefilm an seine Grenzen stößt.
Spannend.
Kann man schön sagen.
Also da hat jemand irgendwie einen Imagefilm gemacht, hochgeladen, 300 Leute gucken. Und
keiner sieht es.
Keiner sieht es.
Okay. Der Einzige, den es interessiert, ist der Mitarbeiter, der kurz im Bild war, mit einer Tasse Kaffee und der es seiner Mutter schickt und sagt, guck mal hier, da bin ich in dem Video drin. Und da fangen wir eigentlich an zu arbeiten, ja.
Okay, dann ist da schon häufig das Kind, zumindest für dieses Video, in den Brunnen gefallen, ne? Was macht ihr dann? Dann macht ihr neues, oder?
Nee, dann machen wir kein neues Video. Wir fangen eigentlich grundsätzlich an mit einem Workshop. Und in diesem Workshop gucken wir uns erstmal an, okay, was hat dieses Unternehmen eigentlich auf Social Media bisher gemacht oder im Internet? Wie läuft die Kommunikation ab? Was sind die Inhalte, die hochgeladen werden? Was funktioniert sehr gut? Was funktioniert eher schlecht? Und diese Bestandsaufnahme, diese Analyse geben wir dem Unternehmen am Anfang des Workshops mit. So, dann gibt es einen Best-Practice-Teil, wo wir uns wirklich angucken, was sind super Beispiele in eurem Bereich, in eurer Nische, die sehr gut performen auf Social Media, wo die Reichweite groß ist, wo sich eine Firma als Marke etabliert hat für ein bestimmtes Thema. Und dann gucken wir uns an, okay, welche Ressourcen hat das Unternehmen eigentlich? Haben wir genug Mitarbeiter, um das Ganze abzudecken? Müssen wir das outsourcen? Haben wir Equipment da? Haben wir jemanden, der den Hut aufzieht für einzelne Kanäle? Und dann im letzten Teil machen wir wirklich ein Content-Brainstorming, wo wir ganz genau uns überlegen, okay, welche Formate können wir entwickeln, um kontinuierlich guten Content hochzuladen und so auch eine Community aufzubauen und langfristig Reichweite zu gewinnen.
Ja, ja, das klingt sehr gut, ja. Okay.
Ja. Auch Formate sind besonders wichtig, weil man kennt es aus dem Fernsehen, Formate, Wer wird Millionär, bekanntes Format, Wetten, dass, bekanntes Format. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Social Media, dass man sich wirklich ein Format entwickelt, was Wiedererkennungswert schafft, was man sich gerne anschaut, was eine Mischung aus Unterhaltung, aber auch Know-how ist. Es kommt dann immer natürlich auf das Business an. Wenn man eine B2C-Brand ist, ist der Content natürlich mehr Unterhaltung. Wenn es jetzt in den B2B-Bereich geht, dann ist der Content viel mehr, okay, was kann man bei uns lernen und dann wirklich ein Format entwickelt, das, wo man gerne zuguckt. Ja. Du musst dir das so vorstellen, stell dir vor, du bist eine Persönlichkeit, die jetzt für Social Media bekannt ist. Mhm. Und diese Persönlichkeit liefert wöchentlich Content, wo du was lernst im Bereich Social Media. Wie gewinnst du Reichweite auf TikTok? Was sind die Top 3 Hacks für mehr YouTube-Aufrufe? Und wenn du dich dafür interessierst, dann und 2, 3 Beiträge von dieser Person siehst, dann folgst du dieser Person, weil diese Person dich weiterbringt in deinem Business. Und so funktioniert das jetzt in diesem B2B-Bereich.
Genau, so einfach ist es eigentlich, ja. Ja. Wahrscheinlich sind wir in Deutschland so, ich bin ja völlig bei dir, in Deutschland so, dass wir da viel zu viel darüber nachdenken. Und ich glaube, vielleicht sogar auch für die älteren Personen viel zu viel Energie und Zeit damit verwendet wird, die Hürde gegen die sozialen Medien zu nehmen. Mhm. Ja, dass also gerade so die Älteren sagen irgendwie so, ah, das ist nur Blödsinn und da sind nur komische Schminktussen drin und ähnliches. Und ja. Das ist nicht so mein Ding. Ich verkaufe Hardselligen, ne, und mit ganz anderen und tradierten Methoden und ja. Alleine, also die, über diese Mauer zu gehen und sagen, hey, Moment mal, das ist auch Neuland für, jetzt ist es schon seit 20 ja. Jahren Neuland, aber das ist auch für viele im Älteren Neuland und da ist auch ganz viel Sonnenschein da und ganz viel Interaktionsmöglichkeit. Ja. Ich glaube, wenn man da erstmal drüber gegangen ist, hat man schon so viel Energie verballert und so viel Lebenszeit vergeigt, ja, dass man gar nicht mehr die Zeit für die Gestaltung dieser Medien hat.
In Bezug auf Hard-Selling. Aha. Also ich bin jemand, der überhaupt keine Kaltakquise mag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei anderen Unternehmern ist, aber ich mag keine Kaltakquise. Und auf Social Media hat man wirklich die Möglichkeit zu verkaufen, ohne aber Kaltakquise zu betreiben, weil man für ein Thema bekannt wird, für das einen Leute dann automatisch anschreiben, sobald man bekannt ist für das Thema. Ich habe das jeden Tag, ich werde jeden Tag auf LinkedIn angeschrieben. Hör mal, Jonas, wir haben ja dies und dieses Projekt. Könnt ihr das umsetzen? Natürlich lehnt man da auch vieles ab, weil das dann zeitlich nicht funktioniert oder das einfach nicht passt. Aber das ist natürlich eine Position, die sehr angenehm ist. Mhm. Und das ist halt mit Social Media möglich, das muss man sich halt im Klaren sein.
Ja, was natürlich einen Riesenscham hat, ne? Ohne Frage.
Genau,
ja. Ja, absolut, ja. Jetzt haben wir ja, oder jetzt arbeitest du so ein bisschen mit meinen Studierenden zusammen und die machen für ein Unternehmen oder haben das Glück und die Chance für ein Unternehmen, eine Influencer-Kampagne zu konzipieren, entsprechendes Medienkonzept dafür zu betreiben. Und das Erste, was sie gemacht haben, sind erstmal auf Influencer zugegangen, so vermutlich ja auch auf dich, und haben gesagt, hey, wir wollen was verkaufen, kannst du es verkaufen für uns? Und da hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, das ist also falscher, kann man es ja eigentlich gar nicht machen. Wie macht man es denn viel besser?
Also jetzt im Bezug auf Influencer?
Genau.
Also ja, wenn jetzt ein Unternehmen mit Influencer arbeiten möchte?
Genau, exakt, ja.
Also der erste Schritt ist natürlich erstmal freundlich zu fragen, ob der Influencer überhaupt an Kooperationen interessiert ist, weil viele Influencer sind in dieser Situation, wo sie mit mehreren Marken Verträge haben und wo sie nichts mehr annehmen dürfen. Und ich formuliere das mal anders. Vielleicht habe ich den Faden verloren.
Also jetzt ein Unternehmen möchte, hat jetzt ein neues Produkt oder eine Dienstleistung und irgendeine Agentur oder ein Berater erzählt ihm, hey, da brauchst du einen Influencer. Also sind auch schon Leute auf mich zugegangen, sagen, Mensch, Gerald, du brauchst Influencer und so. Und dann sage ich irgendwie so, jo, leuchtet mir ein. Dann gucke ich, Sallys Backwelt hat 2,5 Millionen Leute auf YouTube und da kann ich mir vorstellen, wenn Sally sagt, der Gerald ist toll, dann finden das 2,5 Millionen Menschen auch toll. So, also diese Logik ist eingängig, ja. Aber so funktioniert es ja nicht. Wie geht ein Unternehmen auf Influencer zu, um sie ja zu gewinnen oder zu engagieren? Ne? Vielleicht eher zu gewinnen, weil kaufen kann man schon, aber zu gewinnen für eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation?
Also viele Unternehmen machen den Fehler, indem sie einfach bestimmte Texte vorschreiben und dann Copy-Paste an 100 verschiedene Influencer schicken, mit der Hoffnung, dass mal 2 antworten. Das ist ein Fehler, den viele Unternehmen machen und das sehen Influencer. Das Unternehmen sollte sich natürlich im Vorfeld im Klaren sein, okay, was ist die Zielgruppe des Influencers und inwiefern passt der zu meinem Unternehmen? Und das sollte man auch in der Kommunikation dem Influencer schreiben. Also diese erste E-Mail, wahrscheinlich meinst du das, da sollte drinstehen, natürlich in gewisser Weise sollte der Influencer gelobt werden und ihm sollte gesagt werden, okay, inwiefern er zur Marke passt und dann immer bitte eine langfristige Kooperation anbieten, weil kurzfristig bringt wenig, weil ich würde auch gerne über dieses Influencer-Image sprechen, weil viele da draußen sehen ja diese Influencer, Influencer werden ja relativ negativ wahrgenommen. Und viele denken ja da draußen, okay, die Influencer, die sind sozusagen die Prostituierten für Produkte, die nehmen alles Mögliche an und wollen nur das Geld haben, die Marke interessiert eigentlich gar nicht. Und so, das stimmt überhaupt nicht, dieses Image. Und viele sagen auch, Influencer, das ist ein Job, den kann man nicht ernst nehmen. Was soll das denn? Was ist das denn? Das ist doch keine Arbeit. Und das ist halt eine falsche Wahrnehmung. Und das merkt man auch teilweise in der Kommunikation von Firmen, dass diese Unternehmen einfach mal was rausschicken und sagen, hier, wir schicken uns dein Produkt, mach mal eine Story und dann machst du mal einen Beitrag und dann habe ich direkt 10.000 neue Kunden. Aber so funktioniert das nicht. Es geht wirklich darum,
Also du sagst es ja, dass so, man braucht schon eine langfristige Zusammenarbeit und Kooperation. Ja, genau. Also wenn ich sowas will, also dann hast du gesagt, okay, gut, dann biete ich eine langfristige Kooperation an. Aber ist das nicht auch, also ja, okay, gut. Sagt man einfach, geht man hin, sagt hier, ich suche für 3 Jahre eine Zusammenarbeit und möchte uns da gemeinsam entwickeln.
Ich beantworte die Frage einfach nochmal. Also ein Unternehmen kommt auf Influencer zu und möchte mit ihm zusammenarbeiten. Wichtig ist, dass wir keine Copy-and-Paste-Nachrichten abschicken, sondern wirklich uns die Influencer aussuchen und schreiben, okay, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten, weil das passt aus Grund 1, Grund 2, Grund 3. Und auch ein bisschen vom Unternehmen erzählen und halt das vermitteln, womit sich der Influencer identifizieren kann. Wenn sich der Influencer mit der Marke identifizieren kann, dann ist es gut. Also das ist positiv. Wenn sich der Influencer nicht mit der Marke identifizieren kann, ist es auch gut, weil dann hat man schon mal aussortiert und läuft nicht in die Gefahr, Geld zu verschwenden. Das ist wichtig in der Kommunikation. Es ist auch wichtig, wirklich sich mit dem Influencer auszutauschen und ihm die kreative Freiheit zu lassen, wirklich seinen Content zu erstellen, der zu seiner Zielgruppe passt, der zu seinem Kanal passt und dann auch eine langfristige Kooperation anbieten. Weil keine Person kauft beim ersten, also kaum beim ersten Kontakt. Und Influencer, das muss man sich so vorstellen, es gibt Influencer da draußen, die machen jeden Tag eine Story zu einem anderen Produkt. Und wenn die Zielgruppe 10 verschiedene Stories zu anderen Produkten sieht, dann bringt das der Firma, die eine von den 10 ist, überhaupt nichts. Und deswegen sind langfristige Kooperationen extrem sinnvoll, weil die Community wirklich dann ständig das Produkt sieht mit dem Influencer zusammen und so mehr Vertrauen aufgebaut wird durch ja, mehr Sichtbarkeit auch und Kontinuität.
Ja, und das ist natürlich wirklich tatsächlich ein langfristiger Prozess, ja, da kommen wir immer wieder darauf zurück, ja, das ist nicht von Montag auf Mittwoch getan und eine Kampagne schnell mal, wir brauchen mal schnell mehr KPIs oder beziehungsweise mehr Profit und mal schnell was machen und dann das vermeintliche Tempo und die vermeintliche Reichweite von Influencern einfach zu instrumentalisieren, ja, in der Tat muss man lernen, erstens, wie du sagst, natürlich diese Person ernst zu nehmen, ja, witzig sie auch denn sein mögen in ihren Videos und Medien. Und zweitens vor allem Zeitplan, Zeit investieren. Ja.
Ja, das und sie auch als Menschen wahrnehmen. Sind auch ganz normale Menschen.
Ja. Richtig, Wertschätzung, ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Hm, sehe ich auch so. Ja, Mensch, wunderbar. Wir sind ja eigentlich schon etwas über die Zeit, lieber Jonas. Hast du noch etwas, was du einer älteren Generation, ich sag jetzt mal irgendwas über 35 mitgeben möchtest als junger, erfolgreicher Founder? Was wünschst du dir von den Alten?
Ja, das ist schwierig zu sagen.
Spiel die Fee, was wünschst du dir? Für dein Business, für die Kommunikation, für deine Entwicklung, für deine Zielgruppe vielleicht, die du ja gut kennst. Oder ist alles gut?
Ja, also auf jeden Fall mehr Verständnis für die, dass Social Media immer mehr im Kommen ist. Ich glaube, das wissen aber mittlerweile auch diese Menschen. Also letztens hatten wir ein Gespräch mit jemandem, also mit einem Kunden von uns, der sagte, ja, also vor 3 Jahren habe ich noch gehofft, dass das Internet weg ist, dass das Internet wieder weggeht. Also vor 3 Jahren habe ich noch gehofft, dass das Internet wieder weggeht. Das mittlerweile glaube ich jetzt nicht mehr, dass der Fall ist, dass die Leute das dann denken. Aber sich wirklich im Klaren zu sein, okay, da kommt etwas auf uns zu. Es wird immer mehr Zeit auf Social Media verbracht. Okay, wie können wir das für uns als Chance nutzen und nicht dagegen antreten, weil das funktioniert einfach nicht. Vielleicht sowas.
Ja, das ist doch ein sehr, sehr positiver Ausblick, ja. Und ich meine, da gibt es jetzt ja wirklich so unzählige Dienstleister, ne? Ihr gehört unter anderem auch dazu, die da Unterstützung und Hilfestellung liefern. Ja, wunderbar.
Ja, es gibt da draußen echt viele Dienstleister, mittlerweile auch sehr, sehr viele Social Media Experten. Was uns unterscheidet von diesen Leuten, ist halt, dass wir alles selbst ausprobiert haben. Also alles, was wir beraten, haben wir selber schon mal durchlebt, jegliche Kanäle bespielt, auf jeglichen Kanälen mit unseren Best-Practice-Beispielen sind wir erfolgreich gewesen. Haben natürlich auch sehr, sehr viele Fehler gemacht, klar, ist normal. Aber wir haben daraus gelernt und wissen, wie es funktioniert. Und da sollte man auch aufpassen, dass man da nicht in Leute gerät, die einem sehr, sehr viel versprechen, aber keinen eigenen Social Proof haben, sage ich immer.
Ja, verstehe. Ja. Okay, wunderbar. Jonas, unter dem Podcast und dem Video gibt es dann die Shownotes. Da kann man dann so ein bisschen dich verfolgen und auch dich ein bisschen näher kennenlernen. Und dazu lade ich jeden ein. Es macht sehr viel Spaß mit dir in der gesamten Kommunikation. Und sicherlich auch deine Firmenseite und alles, was du noch gerne zeigen möchtest, bringen wir da drunter.
Gerne.
Und ich verlinke natürlich dann auch weitere Quellen zum Thema Influencer für Unternehmen. Und bedanke mich jetzt erstmal bei dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine offenen Worte.
Danke.
Und so manche Frage ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, wie man sie so gerne hätte.
Das ist ja, ich muss echt dazu sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt noch reinnehmen oder nicht, aber es ist halt relativ schwierig, allgemein zu sagen, okay, was funktioniert auf Social Media, weil halt die ganzen Kanäle unterschiedlich ticken. Was auf TikTok sehr gut läuft, läuft auf YouTube nicht und auf Instagram. Und deswegen muss man sich wirklich im Klaren sein, okay, wer bin ich, wo will ich hin, was ist meine Zielgruppe und was ist in dem Zusammenhang auch der Kanal, auf dem ich aktiv werden möchte. Und dann geht es halt darum, okay, was können wir hier für Formate entwickeln? Was können wir hier für Strategien implementieren, die besonders gut für dich funktionieren könnten? Welche Hashtags benutzen wir? Das ist auch eine Frage, die ich immer bekomme. Welche Hashtags, kannst du mir mal 3 Hashtags raussuchen, die jetzt mir dann auf einmal 1000 Leute mehr bringen? Also das funktioniert aber nicht. Das ist einfach eine Hashtags, sind einfach Sachen, die kommen ganz am Ende erst. Im Vorhinein muss man sich wirklich klar machen, okay, was kann ich für Content entwickeln? Und dann kommt es dann wirklich darauf an, okay, welche Hashtags benutze ich denn dann am Ende? Aber das ist ganz am Ende erst und nicht am Anfang direkt.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.